Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Medaillenflut, anders kann man es, glaube ich, gar nicht überschreiben, was bei der Bahnrad-WM in Apeldoorn dann am Wochenende aus deutscher Sicht noch passiert ist. Und vorweg flog natürlich wieder Christina Vogel, die erfolgreichste Athletin des Bahnradsports in Deutschland und nicht nur da. Sie hat weitere Titel eingesammelt bei uns, unser Radsport-Experte Chris Lukas Kruse. Und der wird über Christina Vogel erzählen, so rum wollte ich sagen. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, Vogel vorweg.
Ja, ganz genau. Christina Vogel war wieder nicht zu schlagen am Wochenende. Gerade was den Sprint anging, dort hat sie sich mal wieder ihren Weltmeistertitel gesichert. Im Finale gegen Stephanie Morton aus Australien durchgesetzt. In drei Läufen, häufig schafft sie es ja schon in zwei, die ja reichen für den Sieg. Diesmal hat es drei gebraucht, aber am Ende war sie dann doch sehr, sehr souverän und hat gezeigt, dass sie eben die stärkste ist. Auch aus deutscher Sicht noch sehr erfreulich. Der dritte Platz im Sprint ging an Pauline Grabosch, sozusagen die junge Hoffnung der deutschen Bahnradsportler, was die schnellen Disziplinen angeht, also Pauline Grabosch Bronze, Christina Vogel Gold und dazwischen eben die Australierin Stephanie Morton. Für den historischen 12. WM-Titel hat es allerdings für Christina Vogel nicht gereicht. Im Keirin musste sie sich am Ende im Finale mit Platz 6 begnügen. Niki de Grendele aus Belgien hat dort den Titel geholt vor Lee aus Hongkong und einer Litauerin, aber trotzdem wieder zwei Goldmedaillen für Christina Vogel und eine starke Weltmeisterschaft.
Und damit hat sie mehr Weltmeistertitel einsammeln können als sogar der große Sir Chris Hoy, der britische sechsfache Olympiasieger in Sachen Olympiamedaillen. Da könnte sie natürlich auf Chris Hoy noch ein bisschen aufholen, aber nach WM-Titeln auf jeden Fall vorbei. Christina Vogel, ein absolutes Phänomen.
Auf jeden Fall. Die prägt da die schnellen Disziplinen im Radsport und hat auch ist unberechenbar weiterhin. Trotz der ganzen Erfolge kann sie eben aus jeder Situation häufig noch gefährlich werden. Und auch wenn sie geschlagen aussieht, hat sie häufig dann nochmal irgendwo ein paar Prozent Körner in ihren Beinen, die sie dann nochmal auf die Bahn bringen kann. Und von daher starke Leistung. Und nur weil sie den historischen 12. WM-Titel, der sie eben zur erfolgreichsten Bahnradsportlerin der Welt machen würde, eben noch verpasst hat, heißt das ja nicht, dass sie den nicht bei den nächsten Weltmeisterschaften noch holen könnte. Das ist ihr durchaus zuzutrauen.
Sie ist ja jemand, der auch für klare Worte bekannt ist, wird ja auch schon gesagt, könnte mal funktionieren oder zumindest in die Sportpolitik gehen. Das ist aber noch nicht so ganz aktuell. Sie wird erstmal noch ein bisschen fahren.
Ich denke auch, dass sie vor allem in Richtung der Sommerspiele 2020 nochmal ein bisschen schielen wird, Richtung Olympia, sich da vielleicht nochmal ein bisschen was vergolden lassen will, und sie ist ja jetzt auch noch nicht so alt, von daher denke ich, dass das durchaus eine Karriere ist, die man sich vorstellen kann. Sie zeigt klare Kante, das ist auch durchaus gut so, aber mit 27 muss man, glaube ich, noch nicht ans Karriereende denken, vor allem nicht, wenn man auch bei diesen Weltmeisterschaften die Konkurrenz schon wieder dominiert hat.
Da ist also noch ein bisschen was im Köcher. Sie wird noch ein bisschen was holen können und wir werden selbstverständlich drüber berichten. Wir haben aber noch mehr Radsport aufzuarbeiten vom Wochenende. Es fanden ja auch noch bei den Herren, vor allen Dingen auf der Straße, noch Rennen statt. Und eins der großen Traditionsrennen, das am Wochenende ausgefahren wurde, Strade Bianche, die Fahrt durch die Toskana über die Schotterpisten der Toskana. Allerdings, es war eher ja, eine schneeige oder eine winterliche Angelegenheit.
Ja, vor allem matschig, denn der Schnee ist über Nacht getaut worden und dann war es eben einfach nur noch eine Matschpiste. Im Ziel konnte man die Fahrer vor lauter Matsch an ihrem Körper kaum noch voneinander unterscheiden. Das war wirklich ein unfassbar ekliges Rennen für die Fahrer, aber ein unfassbar spektakuläres Rennen. Wir können es kurz schnell zusammenfassen. Es gab erst eine Ausreißergruppe, die ungefähr 60 Kilometer vor dem Ziel eingeholt wurde und dann ist das Feld eben weiter und weiter zerrissen. Es bildete sich eine Gruppe, eine Spitzengruppe, aus der sich dann Romain Bardet und Wout van Aert ungefähr 45 Kilometer vor dem Ziel absetzen konnten. Und dann kam eben noch einer ran zu den beiden mit Thijs Pinot, der die beiden dann auch noch stehen ließ und am Ende sich den Sieg holte. Für Thijs Pinot sein erster Profisieg, einer, den wir aber durchaus auf der Rechnung hatten für die Klassikersaison, aber sehr, sehr beeindruckend, wie er gefahren ist. Romain Bardet, eigentlich ja ein Rundfahrspezialist, am Ende auf Rang 2, 39 Sekunden dahinter und Wout van Aert mit 58 Sekunden am Ende Dritter, Alejandro Valverde auch noch Vierter, also starke Leistung. Aus deutscher Sicht der Beste auf Rang 15, Markus Burkhardt, aber um wen wir auf jeden Fall noch kurz reden müssen, ist Wout van Aert, denn der ist eigentlich kein Straßenspezialist, sondern kommt von der Crossstrecke, ist Crossweltmeister geworden, erst im Winter und jetzt eben auf der Straße unterwegs, vor allem in Richtung Paris-Roubaix schielt er ein bisschen und hat hier auf jeden Fall gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Ein unfassbar beeindruckender Auftritt für jemanden, der, wie gesagt, sein Debüt auf der Straße feiert. Natürlich kamen ihm die Bedingungen auch entgegen, denn dieser Matsch, den kennt man ja vom Crossfahren vielleicht ein bisschen, aber trotzdem dann über 184 Kilometer bei den Bedingungen mit der Weltspitze mitzuhalten. Und es waren auch Fahrer wie zum Beispiel Greg van Avermaet oder Peter Sagan dabei, die am Ende mit dem Ausgang ganz vorne nichts zu tun hatten und Wout van Aert schon, also beeindruckendes Rennen von ihm und den möchte ich da so ein bisschen hervorheben.
Ein Name, den wir uns für die Klassiker auf jeden Fall dann nochmal merken sollten, gerade eben für Paris-Roubaix, du hast es gesagt, das ist ein Rennen, das könnte ihm dann auch mit den Bedingungen und vor allen Dingen mit dem ganzen Drumherum dann liegen als ehemaligen Crossfahrer oder als Crossfahrer. Wir werden das natürlich im Blick behalten und haben auch Paris-Nizza im Blick und da musste man zum Auftakt der 76. Edition schon ganz genau hingucken, wenn man am Ende wissen wollte, wer gewonnen hat. Das war nämlich ein wirkliches Fotofinish.
Ja, und das trotz des schweren Finishs. Also es gab einen Bergaufsprint auf Kopfsteinpflaster und Arnaud Demar, der später als Sieger ausgemacht wurde, ist im Ziel auch so ein bisschen, musste vom Rad gehoben werden, weil das wirklich ein richtig brutaler Sprint am Ende war. Und es war nicht ganz klar, ob er, ob Gorka Izagirre oder sogar Christoph Laporte gewonnen hatten. Es war, wie gesagt, sehr, sehr eng. Ich habe es auch auf den Fotos, die dann eingeblendet wurden, immer noch nicht gesehen. Aber die Jury hat für Demar entschieden. Starker Auftakt, auch natürlich für den Sponsor Groupama sehr, sehr wichtig, dass eben ein Franzose auf der ersten Etappe der ersten großen französischen Rundfahrt in diesem Jahr gleich mal ins Führungstrikot fährt. Also auch da wichtiges Prestige, was das angeht. Wie gesagt, dahinter Gorka Izagirre, Christoph Laporte, Tim Wellens auch ganz stark auf Rang 4, Mike Teunissen, der junge Mann vom Team Sunweb auf 5. Und ja, was man allerdings auch noch sagen muss, dass einige Fahrer gestürzt sind vor dem Ziel. Einigermaßen glimpflich ausgegangen ist es bei Jakob Fuglsang, zumindest was die Gesundheit angeht. Er verliert allerdings 1:38 hier gleich auf der ersten Etappe. Auch Zeit verloren hat Ilno Sakarin und Diego Rosa von Sky und Sakarin von Katyusha, beide mit 1:19. Also da gleich die ersten Favoriten durch einen Sturz ein bisschen aus der Bahn geworfen. Schlimmer war es noch für TJ van Garderen, den Kapitän von BMC. Der musste das Rennen nach einem Sturz mitten im Rennen sogar schon aufgeben. Also dort auch schwierige Bedingungen, sehr nass in Frankreich und auf der ersten Etappe da schon die ersten Favoriten, die da entweder ausscheiden oder zumindest viel Zeit verlieren. Das ist auf jeden Fall nicht im Interesse des Rennens, aber wir hoffen natürlich, dass die anderen, die noch dabei sind, dann eben für mehr Spektakel sorgen können.
Heute geht's weiter dem Rennen oder beim Rennen der Sonne entgegen. Paris-Nizza, zweite Etappe über 187 Kilometer und da geht's von Orsonville nach Vierson Teller flach zu. Das ist dann mal wieder eine Sache für die Sprinter, so wie es aussieht, vielleicht für John Degenkolb, vielleicht für André Greipel, vielleicht für Elia Viviani. Wir könnten da jetzt viele nennen. Wir werden es einfach morgen dann überprüfen, wer diese Sprint-Etappe gewonnen haben wird. 187 Kilometer also heute auf dem Programm bei Paris-Nizza und morgen Programm bei uns hier auf dem Sender. Vielen Dank an Lukas Kruse.
Bitteschön.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.